Die heutige Folge wird präsentiert von Suunto, bekannt für hochwertige Tauchcomputer und zuverlässige Präzisionsgeräte für dein Unterwasserabenteuer.
Hallo und herzlich willkommen im Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute, euch mal wieder eine Powerfrau im Podcast vorzustellen. Und zwar haben wir die liebe Sarah bzw. Sarah Abdelhamid bei uns im Podcast. Sie ist in Ägypten und vor allem hat sie einen ganz, ganz, ganz spannenden Job. Und zwar ist sie Meereszoologin. Das habe ich vorher auch noch nicht gehört. Super, super spannend. Erstmal herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, ich bin Sarah. Ich komme aus Deutschland und bin jetzt seit 3 Jahren ausgewandert nach Ägypten, obwohl ich tatsächlich die letzten 10 Jahre, 11 Jahre mittlerweile zwischen Deutschland und Ägypten immer hin und her pendel. Die Zoologie, das kommt tatsächlich davon. Viele sagen, ich bin Meeresbiologin. Ich sage selbst auch oft, ich bin Meeresbiologin. Das ist ja so ein weites Fach tatsächlich, die Meeresbiologie. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Dinge, auf die man sich spezialisieren kann. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen zu sagen, ich bin Meereszoologin, weil ich tatsächlich meinen Master in der integrativen Zoologie in Rostock gemacht habe. Ich bin damals nämlich von der Meeresbiologie in die Zoologie gewechselt, um eben auch mehr über Fische und Meeressäuger zu lernen, die es eben nur in der Zoologie gab. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich hier in Ägypten, arbeite mittlerweile beim Orca Dive Club als Freediving Instructor, wo das Leben so hinführt. engagiere mich als Meereszoologin noch bei Turtle Watch Egypt bei dem Verein. Und können wir später vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden oder in einer anderen Folge. Und habe aber viel tatsächlich zu Korallen gemacht. Habe da auch meine Masterarbeit drüber geschrieben, habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und das ist irgendwie so ein Herzensthema bei mir auch.
Genau, und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Wir sprechen nämlich oder wir tauchen heute in die Welt der Korallen ein mit der lieben Sarah. Da freue ich mich auch schon. Bevor wir da aber direkt einsteigen, möchte ich natürlich noch so ein bisschen wissen, erstmal von dir. Du lebst ja am Roten Meer. Wir haben jetzt gerade schon gehört, seit 3 Jahren pendelst aber schon seit 10 oder 11 Jahren, das ist auch schon eine wahnsinnige Zeit, hin und her. Und was mich interessiert ist, wie kommt man denn von Rostock nach Ägypten? Also wie hat das stattgefunden, dass du gesagt hast, okay, alles klar, ich mache Meeresbiologie, dann mache ich Meereszoologie. Und jetzt ist aber der perfekte Zeitpunkt, dass ich dann irgendwie doch auswandern möchte nach Ägypten. Wie kam das?
Sehr gute Frage, wie das Leben irgendwie manchmal so spielt, ne? Also ich habe tatsächlich relativ früh ein meeresbiologisches Praktikum gefunden. Das war in Dahab damals beim RSEC, Red Sea Environmental Center im Südsinai. Und dafür musste man Studentin sein. Deswegen wusste ich, okay, ich muss jetzt einen Bachelor in irgendwas studieren, irgendwas mit Natur, damit ich dieses Praktikum machen darf, wo es halt um Korallenriff-Monitoring ging. Ich fand das so spannend. Ich habe das irgendwie über Google gefunden, habe gedacht, das möchte ich machen. Okay, jetzt studiere ich. Ich habe tatsächlich meinen Bachelor in Trier studiert, Umweltbiologie ist es damals, genau. Also da waren tatsächlich meine Säulen war Botanik, Toxikologie und Biogeographie. Hat gar nicht so viel mit Tieren tatsächlich zu tun gehabt, sondern eigentlich eher so das Botanische und Toxikologische. Hat aber trotzdem funktioniert. Ich habe dann mein Praktikum in Dahab machen können und habe mich so in diese Riffe verliebt. Ich habe extra für dieses Praktikum dann auch meine Ausbildung im Gerätetauchen gemacht. Habe ich noch mein Open Water in einem eiskalten See in Deutschland gemacht, damit ich halt dann ans Korallenriff, ans Rote Meer gehen darf, weil die das vorausgesetzt haben oder es sich gefreut haben, sonst hätte man früher anreisen müssen. Deswegen habe ich diesen Open Water gemacht, dann im Zuge dessen auch noch den Advanced und habe mich so in diese Korallenriffe verliebt, in die Klarheit auch des Roten Meeres. Ich glaube, es ist eines der klarsten Meere überhaupt. Ne? Wir haben ja eine Reichweite je nach Tag von zwischen 30 und 50 Meter, wo man halt wirklich einfach in die Tiefe gucken kann, in die Weite gucken kann. Das ist echt unglaublich. Es ist so klar, so farbenfroh. Es ist eines der farbenfrohsten Meere überhaupt in den tropischen Teilen der Erde, wo wir eben auch Korallenriffe haben. Und dann wusste ich tatsächlich schon in meinem Bachelor, ich möchte mich mit Korallen beschäftigen. Ich war da so fasziniert, habe dann auch meine Bachelorarbeit über die Korallenriffe geschrieben, habe dann da noch mein Dive Master gemacht und bin dann immer nach Dahab gependelt tatsächlich. Und dann habe ich mich aber entschieden, noch einen Master dran zu hängen. Und den, da habe ich mich tatsächlich für Rostock entschieden, für die Universität, weil die eben auch die Seehundstation haben auf Hohe Düne. Das fand ich nämlich auch sehr spannend. Und halt trotzdem irgendwie am Meer liegen, auch wenn es ein kalteres Meer ist und kein Korallenmeer, ist ja die Ostsee trotzdem Meer. Man hat Strand, man hat irgendwie so ein bisschen dieses Feeling, zumindest im Sommer. Und das fand ich ganz spannend, genauso wie auch den Forschungstaucher. Das fand ich ganz spannend, was sie angeboten haben, woran ich, wo ich auch mitgemacht habe. Und wusste aber trotzdem, ich möchte auch meine Masterarbeit wieder komplett nur auf Korallen auslegen und habe die dann in Zusammenarbeit mit dem Meeresmuseum in Stralsund geschrieben.
Okay. Okay,
Und
spannend.
als ich damit dann fertig war, wollte ich tatsächlich direkt wieder zurück nach Ägypten und dort wieder arbeiten. Hatte dann schon während meiner Masterarbeitsabgabe mit HEPGA, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Organa Environmental Protection and Conservation Agency, das ist eigentlich eine der größten NGOs in Ägypten oder mehr oder weniger auch die einzige, die sich für den Schutz von dem Meer einsetzt. Eins der größten Programme von HEPGA, womit die tatsächlich eine gute Reichweite bekommen haben, ist das Mooring-System von Schiffen. Dass man halt tatsächlich, ne, das war so ein Verband von Gerätetauchern, die gesagt haben, wir können ja nicht jedes Mal, wenn wir uns einen Riff angucken wollen, als Taucher da immer einen Anker reinschmeißen und die Korallen zerstören. Also müssen wir mit einer Lösung daher. Und das war tatsächlich so der Start von dieser NGO, dass sie Mooring-Systeme entwickelt haben, an deren Seilen sich quasi die Schiffe anhängen können. Und so eben nicht die ganze Zeit wieder mehr Zerstörung verursachen durch den Ankerwurf. Und da habe ich mich beworben. Das klang dann auch alles gut. Ich sollte da als Coral Scientist mitmachen. Bin dann rübergeflogen, habe meine ganzen Sachen gepackt und musste dann aber leider relativ schnell feststellen, dass das dann doch irgendwie nicht so einfach war mit der Arbeitsgenehmigung für mich. Und dann bin ich von dort aus, habe ich dann ein Angebot bekommen in Suma Bay als Nachhaltigkeitsberaterin. Und bin dann hier gelandet. Hier bin ich immer noch in Suma Bay, also 40 Kilometer südlich von Hurghada. Und habe dann aber immer mehr festgestellt, ich möchte doch eigentlich nur ins Meer und einfach wieder mehr Zeit im Meer verbringen. Auch wenn Nachhaltigkeit ein super wichtiges Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt und auch das für den Meeresschutz essentiell ist, war es mir zu wenig Zeit im Wasser. Und ich habe währenddessen dann meine Freitauchausbildung gemacht. Und mich weitergebildet auch als Freitauchlehrerin, also Freediving-Instructor, und bin jetzt auf diese Art und Weise dann irgendwie so ein bisschen wieder zurück zum Meer gekommen und ja, hoffe, dass irgendwann auch wieder so ein bisschen mehr der Weg zu den Korallen kommt. Aber jetzt gerade freue ich mich einfach, das Meer und die Korallenriffe, die wir haben, die sind nämlich spektakulär in Suma Bay, dass ich die einfach für mich jetzt erstmal mit genießen und beobachten darf.
Das ist ein super schöner Werdegang, und ich finde es auch schön, dass du uns da gerade so mitgenommen hast, wie das Leben so spielen kann, ne? Dass man über welche Umwege man dann doch irgendwie wieder zurückkommt. Also wirklich spannend. Ich merke schon, deine Passionen sind ja auch wirklich Korallen, wie wir gerade gelernt haben, ne? Bachelor, Master und so weiter, dass das einfach so ein bisschen dein Ding ist. Deswegen bist du auch die perfekte Gesprächspartnerin heute, genau für dieses Thema. Und ich würde gerne von dir so ein bisschen wissen, ja, also Korallen sind ja wirklich, ich sag mal, eine tolle Kulisse für viele Taucher da draußen. Die möchten das sehen, die möchten das sehen, die möchten tauchen, die möchten das erleben. Das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, wie wenn man jetzt in Deutschland tauchen geht, wenn man dann nach Ägypten kommt oder in die Suma Bay. Warum sind denn überhaupt Korallen so wichtig für uns? Fangen wir mal ganz einfach an.
Da wird's aber, da gehen wir auch schon in die Tiefe. Also als erstes finde ich, sollten wir auch ein bisschen aufhören, Korallen so als Kulisse zu betrachten. Es sind ja, oder da stellt sich ja erstmal so die erste Frage, was sind Korallen eigentlich? Ne? Viele denken, es sind einfach Steine mit tollen Mustern. Andere denken, es sind irgendwie Pflanzen. Ne? Man hört ja manchmal irgendwie von den Algen, die ja dann, ne, die ja raus gestoßen oder ausgestoßen werden bei der Korallenbleiche. Aber tatsächlich sind es halt tatsächlich Tiere. Ne? Es sind sessile Tiere, Cnidarier, die sind ganz verwandt mit, also sind Nesseltiere, sind ganz verwandt mit Quallen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist erstmal so das allererste, was wir uns bewusst machen müssen, weil wir haben hier mittlerweile auch ganz viele, ja, nicht mehr Europäer, sondern mittlerweile auch mehr Asiaten, die ganz oft einfach ohne es besser zu wissen, wahrscheinlich auf die Korallen drauf treten und sie halt so auch kaputt machen. Man würde ja auch nicht einfach so irgendwie auf, ne, auf ein Tier drauf treten. Das ist ja schwierig. So. Also ich glaube, das ist tatsächlich erstmal wichtig zu sagen. Es sind Tiere, es sind keine Steine und sie leben halt in einer genialen Symbiose mit Mikroalgen, mit den sogenannten Zooxanthellae, die eben Energie geben zu den Korallen und ja, gemeinsam tatsächlich so die ganze Architektur auf unserem blauen Planeten irgendwie schaffen. Ich glaube, es sind, wenn nicht sogar die einzigen Lebewesen, abgesehen von uns, die so tolle Architektur bauen, dass man sie sogar vom Weltraum aus sehen kann. Das ist ja schon ziemlich abgefahren, finde ich. Vor allem auch angesichts dessen, dass ja letztendlich der Lebensraum, wo Korallen wachsen, das ist ja sehr tropisch und es macht tatsächlich nur 0,1% vom Meeresboden aus, ne? Oder von, ja, vom Blau. Aber jedes vierte Meereslebewesen ist von diesem Habitat abhängig. Deshalb spricht man auch oft von die Regenwälder des Planeten oder die blauen Regenwälder oder sowas, weil es halt so ein Biodiversitäts-Hotspot ist. Und jedes vierte Lebewesen, das muss man sich auch mal ein bisschen verinnerlichen, jedes vierte Meereslebewesen braucht zu irgendeinem Zeitraum, ist es auf Korallenriffe angewiesen. Das heißt, wenn es keine Korallenriffe mehr gibt, dann gehen ja immer mehr andere Lebensräume auch kaputt und die ganzen Tiere werden da in Mitleidenschaft gezogen und haben letztendlich gar keine Lebensgrundlage mehr, weil sie halt entweder zum Vermehren, zum Schutz, zur Aufzucht, zur Nahrung, zur Jagd brauchen sie eben diese Korallenriffstrukturen. Und das ist halt ja wahnsinnig faszinierend, ne? Es ist letztendlich so ein kleiner Bereich von unserem Planeten, der halt so einen großen Impact hat und so stark gefährdet ist heutzutage. Und für uns zusätzlich, abgesehen davon, dass wir natürlich von einem lebenden Ozean profitieren und nicht ohne überleben können, ist es auch zusätzlich Küstenschutz. Also tatsächlich sind Korallenriffe absolut genial da drin, diese Wucht, die von Wellen auch ausgeht, so gut abzumildern. Also fast 97% von dieser Wucht von Wellen wird tatsächlich abgefedert durch die Korallenriffe, die vor der Küste liegen, dass eben die Städte, die da dran liegen, gar nicht erst überschwemmt werden. Also es ist halt einfach ein smarter Küstenschutz. Außerdem haben wir mittlerweile auch, es gibt immer mehr Forschung in der Medizin, dass wir da auch immer mehr ja, Moleküle beziehungsweise Dinge finden in den Korallenriffen, die uns helfen, Medikamente gegen Krebs und auch andere Krankheiten herzustellen, die kommen tatsächlich auch aus Korallenriffen. Und wenn man sich das auch ganz simpel vorstellt, mindestens 500 Millionen Menschen sind einfach von Korallenriffen durch Fischerei und durch Tourismus abhängig. Das ist die primäre Lebensgrundlage. Wenn es diese nicht mehr gibt vor der Haustür, dann ja, weiß ich nicht, wie all diese Menschen weiter überleben können und überleben, ja, überleben können.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super spannend, was du gerade gesagt hast. Weil ich glaube auch, dass vielen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig Korallen wirklich auch für uns Menschen sind. Und das ist natürlich wirklich schockierend. Du hast ja auch deine Masterarbeit über ein Langzeitmonitoring von Korallenriffen im Sudan, glaube ich, geschrieben und als wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, jetzt hier gerade, wenn ich an der Quelle sitze, was hat dich denn am meisten schockiert? Also was hat dich zum Nachdenken gebracht? Was hat dich vielleicht auch positiv überrascht? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Ich fand es tatsächlich, also man muss sich das, kann ich da ein bisschen ausholen?
Kannst
Das ist
du.
nämlich, ich glaube, man muss erstmal verstehen, wie überhaupt dieses Monitoring angelegt wurde, weil die Art von Monitorings unter Wasser sind immer ein bisschen unterschiedlich. Und unsere Arbeit war halt tatsächlich, dass wir so ein 5x5 Meter Quadrat über einen Korallenriffabschnitt legen. Und das war das erste Mal 1980, dann nochmal 1991 und dann eben 2019. Und letztendlich haben wir halt diese ganz dünnen Seile zweimal neu drüber gelegt. Das heißt, wir hatten jedes Mal auch dieses Seil und konnten halt dann zum einen einfach sehen, wie wächst das Riff in die Höhe, einfach vertikal nach oben Richtung Oberfläche. Und zum anderen wissen wir halt ganz, ganz genau, wir haben ja auch die Eckpunkte von den Korallen, plus wir haben halt noch dieses Seil dort liegen, dass wir halt ganz genau den genau gleichen Abschnitt von dem Korallenriff sehen und halt wirklich sehen, was passiert genau an diesem Fleck. Und das fand ich halt tatsächlich auch sehr besonders an dieser Arbeit oder an dieser Studie, weil man halt zum einen sieht, man kann halt sehr, sehr gut die Historie irgendwie nachvollziehen, dass wenn Korallen gleiche Größen haben oder es gibt verschiedene oder gleiche Arten, die alle relativ gleich groß sind, irgendwie so 5 Zentimeter Quadrat, irgendwie, ne? Einfach irgendwie so Büsche überall, ne? Diese Pozillosporas, die wie so Himbeer-Raspberry-Corals irgendwie aussehen. Die sind meistens immer so ein bisschen lila, super schön, haben so flauschig ein bisschen. Mich erinnern die immer an Himbeeren. Und wenn davon zum Beispiel irgendwie ganz viele in gleich großen Größen überall sind, dann denkt man sich vielleicht, ah, okay, vielleicht war da was. Wenn man dann so ein bisschen zurückgeht, wenn man einfach weiß, okay, die wachsen so und so viel pro Jahr, dann geht man so ein bisschen zurück. Wann sind die denn alle gekommen? Was war denn zu dem Zeitpunkt? Ah, war dann Bleaching. Ah, haben die sich dann wieder neu angesiedelt? So kann man da tatsächlich sehr, sehr viel aus einem Riff ablesen, was ich super spannend finde. Was ich auch sehr spannend fand, ist einfach den Switch von der Dominanzstruktur. Also welche Arten, ich habe das halt auf Artebene so gut ich konnte gemacht, ansonsten eben auf Gattungsebene, dass man halt guckt, welche Arten kommen am allermeisten vor in diesem Riff und wie verändert sich das auch über einen Zeitraum. Ne? Und da fand ich es halt super spannend. Also jeder kennt wahrscheinlich, wer sich so ein bisschen beschäftigt, diese Fingerkorallen. Die sind irgendwie, ne, die sehen ein bisschen aus wie Finger, sind dann teilweise noch nach oben verzweigt, kommen in ganz tollen, unterschiedlichen Strukturen. Manche bilden dann richtige Tische, andere sind eher so richtig verzweigt nach oben. Manche sind halt wirklich nur so einzelne Finger, die halt dann überall so rausgucken, sind eigentlich eher so ein bisschen beige, also auf jeden Fall heller, haben nicht so starke Farben wie die Pozillipora, aber super schön. Und in einem perfekten Riff ohne Störungen ist es meistens immer die dominanteste Art, weil die halt wahnsinnig schnell wachsen. Aber sie sind halt super fragil, eigentlich auch eine der fragilsten Arten, wenn dann eben Störungen entstehen, viele Wellen, unvorsichtige Taucher mit ihren Flossen oder halt auch einfach Bleaching. Ne? Wenn sich die Riffe zu sehr erwärmen, beziehungsweise wenn sich das Wasser zu sehr erwärmt, sind es auch die ersten, die darunter leiden und da einfach nicht so resistent sind. Und dann gibt es eben andere Opportunisten, wo es dann irgendwie eher hingeht, die dann einfach ein bisschen resilienter sind, trotzdem schnell wachsen. Und darüber hinaus, wenn es dann noch schlimmer wird, dann hat man eben andere Korallen, die sehr langsam wachsen, aber halt viel stresstoleranter sind. Die können einfach viel mehr aushalten. Das sind halt dann diese massiven, eher schon wie so Steinblöcke sehen die aus und haben halt dann, ne, da drauf quasi, wo man sieht, okay, es sind Korallen, die haben trotzdem ihre Polypen, die haben trotzdem ihre Hüllchen. Porites ist da ein gutes Beispiel oder Montipora, die sind sehr langsam, sehr resistent. Und seitdem ich diese Masterarbeit gemacht habe, geschrieben habe, sehe ich Riffe auf eine ganz neue Art und Weise, weil ich immer sehe, ah, okay, das ist noch unter perfekten Bedingungen, das Riff. Und hier sieht man schon, ah, okay, hier kommen schon immer mehr Störungen rein, ne? Hier verändert sich einfach diese Artenzusammensetzung schon immer mehr. Und jetzt geht es schon Richtung dahin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo soll das noch hingehen? Um aber vielleicht auch ein positives Beispiel zu nennen, was mich echt erstaunt hat bei der Masterarbeit, das hätte ich nämlich nicht gedacht, ist, dass der Lebendbewuchs zwischen 1980 und 1991 fast gleich war. Also es war 50% ungefähr so. Also es gab da keinen signifikanten Unterschied. Und das fand ich super schön. Und zwar trotzdem hauptsächlich Hartkorallen, gar nicht so viele Weichkorallen, auch nichts anderes. Ich habe ja hauptsächlich mich ja auch auf Korallenarten spezialisiert. Und da halt festzustellen, dass es da immer noch so einen großen Lebendbewuchs gibt und dann noch nicht so viel abgestorben ist über diesen industriellen Zeitraum, wo ja irgendwie immer mehr Riffe tatsächlich dran zugrunde gehen. Das fand ich, das war wirklich schön. Ein Punkt, das ist dann auch mein letzter Punkt zu der Frage, was mich am meisten erstaunt hat, und das ist tatsächlich auch viel dann in den Medien oder verbreitet worden auf, naja, je nach Medien, je nach Zeitschrift, Art und Weise. Aber was wir tatsächlich festgestellt haben in der Studie, dadurch, dass wir ja dieses Seil quasi da hatten, konnten wir ja, das habe ich eben schon ganz kurz erwähnt, konnten wir halt relativ gut sehen, wie das Riff nach oben wächst. Man hat halt festgestellt, ne, zwischen 1980 und 1991 war es noch relativ viel. Also es ist noch relativ viel gewachsen in diesen 11 Jahren. Aber dann in dem größeren Zeitraum tatsächlich, von 1991 bis 2019, ist es halt kaum noch gewachsen. Das heißt, es hatte halt tatsächlich 80% weniger Riffwachstum, als es noch vor 30 Jahren hatte. Und
Was?
das ist tatsächlich das, was uns wirklich zu bedenken gegeben hat, dass die Riffe gar nicht mehr richtig in die Höhe wachsen, also dieser vertikale Riffwachstum.
Spannend, okay. Was meinst du, woran das liegt?
Ich habe, also Spekulationen sind, ich kann das jetzt auch nur interpretieren, ich habe dafür keine Beweislage. Wir haben keine pH-Wertproben oder sowas genommen vom Meer, um halt einfach auch die Versauerung mit aufzunehmen, vor allem halt auch von damals irgendwie. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das tatsächlich ein großer Mitbestandteil, dass die Riffe einfach immer mehr, beziehungsweise die Meere immer mehr versauern. Und damit ja auch dieses Calciumcarbonat, woraus ja letztendlich das Skelett der Korallen ist, auch immer mehr abbauen. Ich denke, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Und vielleicht halt dann zusätzlich auch, es war auch ein sehr exponiertes Riff, kann es halt auch einfach so ein bisschen Riffbewegung sein, ne? Das ist halt einfach irgendwie eher den Hang. Es war halt auch so eine Hanglage, dass es auch ein bisschen mehr nach unten irgendwie ging. Ich hatte da auch große Korallenbleichen in diesem Zeitabschnitt mit dabei, dass halt diese toten Korallen abgefallen sind und vielleicht auch ein bisschen einfach nach unten mit abgesunken sind. Das sind jetzt Interpretationen von meiner Seite. Da habe ich keine Belege, aber das ist so meine Schlussfolgerung.
Gibt einem auf jeden Fall zu denken, ne? Also schon spannend.
Oh, was war das? Ah, das ist der Werbeblock. Jetzt gibt es einen kurzen Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Suunto. Mit dem Suunto Nautic S bekommst du einen modernen Tauchcomputer, der dich unter Wasser mit allen wichtigen Daten versorgt. Von Tauchtiefe über Tauchzeit bis hin zur sicheren Dekoberechnung und optionalen Luftintegration. Er ist robust, leicht zu bedienen und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Taucher geeignet. Und das Allerbeste, er sieht aus wie eine Smartwatch. Wenn du also tauchst oder es vielleicht gerade planst, dann schau dir doch auf jeden Fall mal den Suunto Nautic S an. Den Link findest du wie immer in unserer Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Weißt du, was ich mich frage, wie überhaupt so ein Monitoring abläuft unter Wasser? Also ich glaube ja nicht, dass da irgendjemand rumschwimmt mit so einem Klemmbrett oder sowas, sondern das muss ja irgendwie anders ablaufen.
Ja, nur, also tatsächlich, je nach Monitoring machen wir das tatsächlich schon. Also, ja, im Prinzip wirklich wie so ein Klemmbrett, beziehungsweise wie ein wasserfestes, wie so ein Underwater Slate, halt wirklich so ein großes, ne, wo man halt dann einfach Daten erhebt mit. Ja, tatsächlich machen wir das schon. Und dann halt immer mit Bleistift, weil das verschmiert auch nicht unter Wasser, damit kann man immer gut schreiben. Und dann kommt es tatsächlich ein bisschen auf die Monitoring-Art an. Was ganz, ganz weit verbreitet ist, ist tatsächlich Monitoring mit Transektleine. Das heißt, man legt entweder so eine 20, 30, 50, 100 Meter Leine aus. Einfach irgendwo auf einem Riff sollte möglichst auf der gleichen Ebene sein, dass man sagt, okay, wir erheben jetzt 5 Meter oder 10 Meter oder 15 Meter, dass da nicht zu viele Schwankungen drin sind in der Höhe, im Höhenlevel. Und dann taucht man darüber hinweg und hat quasi auch immer Markierungen meistens. Meistens macht man das schon vorher, dass man das alles vorbereitet auf dieser Leine drauf. Und dann erhebt man, was weiß ich, alle 50 Zentimeter erhebt man das Substrat, was sich darunter befindet. Ist es ein totes Gestein? Ist es eine Koralle? Welche Koralle? Weichkoralle? Hartkoralle? Pusillopora? Porrighty? Und dann geht man da eben so weiter und macht halt dann einfach, ne, schreibt halt dann einfach Kürzel quasi auf den Underwater Slate. Was man auch machen kann, das ist halt zum Beispiel ganz weit verbreitet beim Reef Monitoring bei Reef Check. Reef Check ist ja auch so eine Organisation, die auf der ganzen Welt vertreten ist. Mit denen habe ich auch angefangen. Und die erheben halt immer Fische und Substrat und Invertebraten, also marine Wirbellose quasi. Und da macht man halt genau das quasi, ne? Dass man halt so an diesem Transekt so entlang geht und da hat man dann unterschiedlich, ne? Je nachdem, wofür man eingeteilt ist, macht man gerade Fische, macht man gerade Substrat oder macht man gerade Invertebraten, kann man dann eben seine Strichliste, ne? Dann guckt man, zählt man und pack's da rein und pack's danach eben am besten irgendwie ein Excel-Sheet oder sowas im Nachhinein. Mittlerweile glaube ich, dass viele mittlerweile auch einfach sehr viel mit AI und Fotografie arbeiten. Man kann das ja auch alles einfach fotografieren. Das hatte ich auch in meiner Masterarbeit. Das wurde alles fotografiert und dann am Ende über ein Programm in so ein Mosaik verfasst, 3D sogar, dass ich da halt dann wirklich reingehen konnte und darüber dann gucken konnte, okay, das ist die Koralle, das ist die Koralle, das ist die Koralle und das ist irgendwie so mein ganzes Feld, 5 mal 5 Meter Quadrat.
Okay.
Und mittlerweile gibt es dafür Programme, die das schon fast selbstautomatisch irgendwie dann zusammenbinden. Mittlerweile gibt es auch schon AI, die programmiert wird, die Korallen auch direkt zu erkennen oder das Substrat direkt zu erkennen. Also es wird auch immer leichter gemacht, ist aber auch immer noch so eine Kostenfrage tatsächlich.
Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich
Aber
sofort.
dieses ganz typische früher, so dieses, das war tatsächlich immer mit unter
Wahnsinn.
Wasser, Underwater Slate und Bleistift.
Wahnsinn, geil. Okay, Stichwort Korallenbleiche, das hast du jetzt schon mal angesprochen. Und vor allem auch Zerstörung. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären hier, was genau Korallenbleiche ist und ob ihr vielleicht jetzt mittlerweile auch schon irgendwie so einen, ich sag mal, einen Ansatz habt, einen wissenschaftlichen, was man dagegen tun kann, um diese eben zu retten?
Klimawandel stoppen. Tatsächlich ist das, was Korallen zum Bleichen bringt, ist der Klimawandel. Da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Wenn sich die Meere erwärmen, werden die Korallen so gestresst, dass sie eben ihre Symbionten, die Algen, die Zooxanthellae, abstoßen. Aber ohne die können die nicht überleben. Nicht lange zumindest. Also es ist nicht so, dass wenn die abgestoßen sind, dann verlieren sie schon ihre Farbe. Deswegen sehen sie dann so weiß aus. Das ist halt einfach dieses Überbleibsel, weil letztendlich diese Algen denen diese schöne Farbe geben, ne? Dieses Farbenfrohe, was wir bei Korallen sehen, wenn es ihnen gut geht. Wenn sie weiß sind, heißt das nicht, dass sie tot sind. Solange sie immer noch diese Polypen in diesen einzelnen ja, Löchern haben, ist es alles in Ordnung, aber sie können das nicht lange so überleben. Es ist dann quasi, als wären sie krank, hätten eine schlimme Krankheit. Und wenn sich die Temperatur nicht wieder erhöht, nicht wieder sinkt, Entschuldige, wenn die Temperatur nicht wieder absinkt, dann sterben sie tatsächlich im Zuge dessen. Und es gibt mittlerweile ja ganz viel, was irgendwie so in diese Richtung geht mit Korallenrestauration. Es ist wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend, was da irgendwie alles passiert und woran auch geforscht wird, wie man da einfach gegen angehen kann. Ich glaube auch, dass diese Arbeit wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht sogar eine der wichtigsten Arbeiten überhaupt, die man heute machen kann, weil wenn Korallen sterben, sterben auch wir. Dann stirbt der ganze Planet. Früher oder später. Aber letztendlich geht es halt tatsächlich darum, diese Ursache zu lösen. Na, wir können da noch so viel gegen angehen. Wir werden es nicht schaffen, Superkorallen in so einem Ausmaß zu pflanzen, dass die dann halt diese hohen Temperaturen aushalten und wir gehen mit dem Klimawandel einfach weiter. Also ich glaube, es muss sich grundlegend etwas in unserer Industrie ändern, um die Korallenriffe, die wir noch haben. Und da sind wir ja mit dem Roten Meer tatsächlich noch sehr gesegnet, weil es eins der letzten Refugien ist wahrscheinlich weltweit, das immer noch, ja, wo die Korallen tatsächlich einfach so resilient sind und wahrscheinlich noch länger leben werden als in anderen Bereichen der Welt. Aber auch hier sehe ich jährlich Korallenbleicher. Die erholen sich, je nachdem, wo man sich im Roten Meer befindet, mehr oder weniger. Also im Süden wird es immer schwieriger, im Süden Ägyptens. Bei mir, ich bin ja jetzt so Mitte. Quasi. Bei mir ist es tatsächlich noch sehr, sehr gut, was die Korallenbleiche angeht. Wir haben Korallenbleiche, aber die erholen sich auch noch relativ gut. Aber es macht mir jedes Mal Sorge. Ich finde, ich war jetzt schon wieder erstaunt, weil es jetzt schon wieder so warm ist, auch im Meer. Und das ist, ja, das ist sowas, das tut mir tatsächlich weh, weil ich mir denke, wow, was ich alles gesehen habe und werde ich das so auch noch sehen können in 10 Jahren? Meine Kinder das noch sehen können in 10 Jahren? Diese Korallenriffe und diese Artenvielfalt und ja, diese Farben.
Ja, auf jeden Fall. Du gibst auf jeden Fall gerade viele Denkanstöße. Und ich glaube, dass es vielen einfach nicht so bewusst ist, wie wichtig das für uns überhaupt ist und dass wir wirklich auch auf unsere Korallen aufpassen müssen, auf unsere Korallenriffe. Und wenn du jetzt unseren Zuhörern etwas mitgeben wollen würdest zum Ende der Folge, der vielleicht in den Urlaub fliegt, um tauchen zu gehen, ob das jetzt im Roten Meer ist oder woanders, was würdest du demjenigen mitgeben wollen?
Genieße es. Genieße es in vollen Zügen. Bestaune das, was du vor dir siehst, und bitte fass nichts an und bitte hinterlass nichts. In jeglicher Form. Ich meine auch schon Sonnencreme kann Korallen schaden, dass man auf sowas aufpasst. Ne? Ich meine, man kann auch einfach nur einen Rashguard anziehen, das ist auch Sonnenschutz, und das Gesicht ins Wasser packen. Und vielleicht, ja, macht euch doch einfach ein bisschen schlau. Es gibt mittlerweile so unglaublich faszinierende und schön gestaltete Dokumentationen. Es gibt mittlerweile so einen tollen Zugang zu, wie kann ich auch von mir in meiner Großstadt in Deutschland Meeresschutz betreiben? Es fängt ja bei so vielen kleinen Sachen an. Was trage ich für Klamotten? Ist da Plastik drin? Geht es dann auch wieder von den Flüssen in die Meere, dieses ganze Mikroplastik? Wo kriege ich meinen Fisch her? Muss ich überhaupt Fisch essen? Also, es gibt halt tatsächlich, es gibt so viele kleine Dinge, die man sich erstmal bewusst machen muss und dann gucken kann, will man die ändern? Kann man die ändern? Fühlt man sich, dass man da irgendwie zu viel von seiner eigenen Lebensfreude wegnimmt? Oder ist das, dass es so tolle Alternativen gibt, dass man sich denkt, ach komm, da tue ich irgendwie gerne, da habe ich gerne meinen Beitrag mit, dass jeder irgendwie ein bisschen mit anpackt, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, tatsächlich. In dem, wie man es halt selbst, wie man es selbst kann, ohne sich selbst auch zu schaden. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, dass jeder irgendwie etwas besser machen kann, in irgendeiner Form und in irgendeiner Form. Und damit ja dann auch wieder den Nächsten inspiriert, das Gleiche zu tun.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sarah, so spannend, was du heute mitgegeben hast. Und ich sag mal wirklich so viel Input, so viel Knowledge. Und ich denke, du hast den einen oder anderen hier auf jeden Fall sehr zum Denken angeregt. Wenn ich mich nicht irre, gibst du ja auch Online-Kurse, richtig?
Ja, genau, das mache ich. Ich mache das vor allem für Turtle Watch Egypt tatsächlich, aber auch für Korall, mittlerweile auch für SSI. Ich gebe auch SSI Ecology Kurse. Das ist ein komplett reines Online-Programm. Und da bin ich ja halt dann auch nochmal mit Rat und Tat und Fragen, dass alles beantwortet werden kann, bin ich da mit dabei. Und genau, für Turtle Watch Egypt gebe ich Kurse online. Und ansonsten, genau, das ist es erstmal so. Ansonsten ist alles in Präsenz.
Ja, genau. Und falls ihr da draußen jetzt gerade vielleicht diese Folge hört und sagt, hey, das ist irgendwie super spannend, was die Sarah uns heute erzählt hat, natürlich machen wir es euch super einfach und wir verlinken hier erstmal alles unter diesem Podcast in den Shownotes. Und dann seid ihr mit einem Klick direkt bei Sarah, könnt mal so ein bisschen stöbern, könnt mal gucken, ob das was für euch ist, ob ihr da mehr von erfahren möchtet. Und falls du diese Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox mit einem Klick bist du direkt bei ihr und kannst einfach mal dir ein bisschen Inspiration holen. Sarah, danke schön. Danke für diese tolle Folge. Wir haben ja
Schön.
noch eine Folge. Ich möchte aber gar nicht zu viel anteasern. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Woche, weil da kommt nämlich noch mal eine. Aber ich sage jetzt erstmal Dankeschön, Sarah, und freue mich, dass du noch mal in den Tauchtalk kommst.
Super, vielen, vielen lieben Dank, Caroline. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bis nächste Woche.